So, liebe Leute, ich heiße euch ganz herzlich willkommen in meiner Heimaterde, Heimatsprache auf Deutsch und heiße euch einzutreten in meine warme Stube, Platz zu nehmen an meinem gedeckten Tischlein, wo ich euch ein paar Bücher und Vorlesungen auftischen möchte. Und ich möchte hier ausdrücken, ja, die Nummer, ja, das ist Folge 147, aber vor allem meine Degeneration, meine In-Stücke-Schlagung. Ja, das ist nur mein subjektiver Empfindungsstandpunkt momentan, möchte ich einfach klar ausdrücken hier zu Beginn. Und warum ich das sage, ist natürlich, weil wir alle dehumanisiert sind vom System der Dehumanisierung, aber trotzdem muss man ja irgendwie erwachsen werden und versuchen, wenigstens ein bisschen sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Und dabei hilft mir natürlich dieses eine Buch so sehr wie kein anderes, Marlon Groen, Kommunismus für Erwachsene. Und das werde ich jetzt noch ein bisschen ausführlicher behandeln, das mir immer so einen wahnsinnigen Schub verliehen hat, wenn ich es aufgegriffen habe. Hatte im Podcast. Und wir werden vielleicht auch zu anderen Büchern kommen. Nur vielleicht mal kurz zum Einstieg etwas, was mir so hängen geblieben ist, von denen. Hier zitiert Groen Lenin zur Frage des Pan-Islamismus. Und ja, ich möchte ja auch nicht die iranische Revolution in dem Sinne schönreden und sagen, das sei anti-imperialistisch und so. Nee, das ist natürlich auch nur, was die sich aufschminken, auch genauso wie Putin, der sich da inszeniert gegen den Westen. Aber gut, trotzdem meinte ich eben vorsichtig hinterfragen, was da für eine Revolution vor sich gehen soll. Und ja, es ist nicht meine Entscheidung, die Iraner müssen sich selbst in die Hand nehmen. Und hoffentlich gibt es da schlagkräftige Kommunisten, sage ich ganz klar. Nur tendenziell, wenn ich im Iran leben würde, würde ich eher so denken, naja, jetzt auch nicht zu schnell Revolution machen, und der Westen, der ist so stark, was der für Umstürze durch CIA und durch seine Diplomaten da immer wieder in Gang setzen lässt, da, sowas darf uns nicht passieren, auf keinen Fall, so wie jetzt, was der Ukraine passiert ist. Und dahingehend war also meine Bemerkung zu verstehen, dass ich sagte, ja, im Iran, da wird sich das Volk sich auch irgendwann erheben und die islamische Revolution liefert vielleicht, verankert das zumindest mal im kognitiven Bewusstseinsapparat des gesamten Staatsvolkes, dass sowas wie eine Revolution durchaus was Gutes sein könnte oder es zumindest besser ist oder wie auch immer zumindest offiziell diese Doktrin verankert ist, Revolution ist gut. Und da ist man also geistig schon sehr viel weiter als in Deutschland und deshalb halte ich es auch für sehr viel wahrscheinlicher, dass man da in Zukunft mit einer sozialistischen Revolution erfolgreich ist. Und der Grundfehler von Stalin, wie ich meinte, war es, den Iran damals nicht mitgeschleppt zu haben auf diesen sozialistischen Weg und vielleicht sogar im Austausch dagegen zu sagen, nee, wir verzichten auch auf Osteuropa, denn wir schaffen uns dadurch nur mehr Probleme, wenn wir diese Länder da wie die DDR, Polen, Rumänien, wenn wir die aufbauen, dort eine kommunistische Herrschaft etablieren, ja, das ist erstmal eine Revolution von oben, okay, das kann auch funktionieren, hat ja auch funktioniert, aber wir schaffen uns damit Probleme in dem Sinne, dass wir Angriffsfläche bieten für den Westen. Der Westen wird da einsickern wollen, uns infiltrieren, wie es dann durch die DDR geschafft hat, die Leute davon überzeugen, dass sie nur ihren Kopf nach Westen wenden und sagen, wow, unsere Verwandten verdienen da mehr und es ist ein Unrechtsregime hier und aber im Westen das freie Regime. Ja, so ist leider, muss man sagen, wurde Stalin hier auch besiegt und diese Machtpolitik kann man auch kritisch hinterfragen, generell Stalins Fehler aufarbeiten, die ihm darin liegen. Sein Hauptfehler aus meiner Sicht, dass er ein exzellenter Diktator war, ja, aber man kann sich eben nicht immer auf solche Diktatoren verlassen und Stalin hätte sehen müssen, okay, wir brauchen hier eine Nachfolgeregelung, dass irgendwie die Partei irgendwann in der Lage ist, Führungskräfte aus sich selbst zu generieren und dann nicht sowas passiert, wie nach seinem Tod, dass sich die Parteigranten darauf einigen, ja, Säuberung darf es jetzt nicht mehr geben, klar, verständlich, menschlich, wir wollen ja alle am Leben bleiben, aber sowas darf es nicht mehr geben, wie zu Stalins Zeiten, ja, und das setzt dann natürlich auch ist dann schon eine Kapitulation. Das heißt, man hätte die Leute ja nicht erschießen müssen. Klar waren das vielleicht Ausnahmemaßnahmen dann in der ganz gefährlichen Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg mit der Nazi-Bedrohung. Aber man hätte, also Säuberungen sind natürlich trotzdem weiterhin wichtig und man hätte sagen müssen, ja, wir müssen weiter diese ideologischen Kämpfe führen und Leute auch ausschließen aus Führungspositionen oder wegloben, sagen, ja, du kannst gut bezahlten anderen Posten kriegen, aber irgendwie mit deinen Überzeugungen und deinem Verständnis des Marxismus kommen wir hier nicht weiter und du arbeitest eigentlich gegen die Partei. Also da muss man schon rigoros sein und genau, und das ist auch Stalins Fehler, dass er da nicht imstande war, das aufzubauen, beziehungsweise dass er halt gedacht hat, gegen Ende seines Lebens, er kann jetzt noch so viele Jahre weitermachen. Und natürlich wollte er das aus dieser großen Zerstörung von Russland heraus, dass die Sowjetunion so durch die Nazis zerstört wurde. Und er einfach sagte, es ist jetzt seine Aufgabe, das wieder aufzubauen. Er kann das keinem anderen anvertrauen. Und ja, so ist mein Punkt eben, die Zerschlagung der Sowjetunion 1991 ist auch letztendlich das Resultat des Angriffs der Nazis. Es ist das der Hauptgrund und nicht ein Fehler von Khrushchev oder Gorbatschow, die sicher auch Fehler und nicht zu wenige gemacht haben und nicht zu, ja, ganz klar, also einfach auch keine Marxisten waren, einfach auch zumindest Gorbatschow oder ja auch Khrushchev einfach ein Marxismusverständnis hatte, wo man sagt, genau deshalb braucht es diese Säuberung, genau deshalb war das so wichtig mit Stalin. Aber okay, wie auch immer, also wir können nicht davon ausgehen, dass jeder dazu, wenn wir ein Parteiensystem haben, natürlich kommen dann auch Leute in die Partei, die einfach nur opportunistisch sind und sagen, ja, ich bete das alles nach, ich will einfach nur hier mein Auskommen haben. Ja, natürlich gibt es sowas und das ist ja auch menschlich, ist nicht daran schuld, aber irgendwie muss man dann ja eine Lösung finden, damit umzugehen. Und genau, die Hitler und die Nazis haben das also geschafft, dass sie der Sowjetunion den entscheidenden Stoß versetzt haben. Und es waren nicht die Amis, klar, die haben dann auch ihre Machtpolitik durchgezogen, aufgezogen nach dem Zweiten Weltkrieg und mit diesem Ziel, die Sowjetunion zu zerschlagen. Aber ja, der hauptsächliche Beitrag kam eigentlich von Hitler und diese ganze weltpolitische Situation damals mit dem Faschismus und mit dieser Bedrohung, diesen Verwüstungen, Vernichtungen, den Millionen Menschen, die dort ermordet wurden, in KZs oder einfach so. Und all das also ist dieser grundlegende Vorläufer der sogenannten Wende oder des Staatszerfalls in der Sowjetunion. Und gut, ich rede hier einfach ein bisschen frei drauf los, ja, weil jetzt hatte ich ein, zwei Wochen nicht mehr gepodcastet und ja, zuletzt auf Englisch, das hört ihr dann vielleicht nach. Das werde ich hier auch noch reinquetschen in meinen Podcast-Feed, aber das ist jetzt wirklich wieder Tischlein deck dich, das Original. Und ja, generell fühle ich mich einfach auch ein bisschen erdrückt von meiner Produktivität, dass ich das Gefühl habe, ich bin ja ein Wahnsinns-Universal-Genie-Podcast hier auf Deutsch, Englisch, Spanisch, schreibe hier Werke, die ich immer einteile in eine dialektische Fassung. Alle meine Schriften, sage ich, entweder sind die Teil der Theorie oder der Prosa. Gut, Poesie schreibe ich auch, aber das ist auch Teil der Prosa. Also ja, einmal die schöne Literatur, das, was man sich einfach nur zusammenspinnt. Und das ist eigentlich mein Handwerk, sage ich. Vor allem auch mit Folge 136, Konsum und Liebe, die ich jetzt veröffentlicht habe, habe ich das nochmal gemerkt. Und ja, dann andererseits die Theorie, das, was ich von Marlon Grun lerne und von Stalin und Lenin. Und mir denke, ja, es wäre auch gut, was praktisch an der Welt zu verändern, denn wie Bertolt Brecht sagt, ist, ja, verändere die Welt, denn sie braucht es. Sie braucht es wirklich heute. Und nicht erst wegen dem Krieg jetzt oder Atomdruck, nein, sondern wegen der ganz normalen Realität, die wir einfach so akzeptieren. Wie ich da schrieb in der Episodenbeschreibung zu 136, ja, was ihr heute lesen könnt, was ich heute euch vorlese, das ist auch ein bisschen verrückt und so, aber es ist noch tausendmal normaler, gesünder und ja, einfach normal, gesund und menschlicher als das, was wir gewohnt sind, jeden Tag als Realität, um uns zu akzeptieren. Ja, so ist es einfach ganz klar. Das ist irgendwie abgedreht, gesponnen mit der Liebesdiktatur. Aber wenn man sich einfach so sehnt nach der Liebesdiktatur und sagt, ja, die individuelle Liebe kann auch nicht meine Lösung sein. Es ist ja schön mit meiner Freundin und ich liebe sie auch so sehr, dass fast schon zu viel ist. Aber ich sage trotzdem, die wirkliche Befreiung muss eine kollektive Befreiung sein, die auf alle Individualwesen zielt. Und da muss der Starter eingreifen und sagen, so, die Liebe, die wird jetzt mal durchgedrückt und zumindest muss jeder sich präsentieren und sagen, ich bundle an, bin bereit zum Anbandeln. Und ja, man muss dann ja nicht, aber wie gesagt, diese Dates, diese Treffen, Kennenlernen, Aufwartungen, Gedichte schreiben, all das ist staatlich vorgeschrieben, dass das jeder Mensch unter 45 hieß es da zu leisten hat. Und das ist dann halt so, ja. Und gut, ja, und das ist auch, was mich erdrückt, diese Produktivität, dass ich nicht weiß, woran soll ich eigentlich arbeiten, mein Gott. Und, aber heute kommen wir weg von diesen Selbstzweifeln, subjektivistisch, wie es bei Malen Grund heißt. Und jetzt will ich nur das eine mal kurz finden. Das ist jetzt schwierig. Ah doch, aber es hat mit der Herrschaft zu tun. Die Herrschaft, Herrschaft. Das weiß ich jetzt. Aber ja, Malon Kuhns Schreibstil ist natürlich auch provokant, provokativ. Und das ist, tut auch alles weh. Genau, und das war nämlich das Gefühl, das ich mit Folge 136 hatte. Das tut einem weh. Und ich dachte nach der Aufnahme, ja, ich müsste das Konsum und Wehtun nennen, aber ich nannte die Folge dann Konsum und Schmerz. Aber es hat schon sowas von Wehtun, einfach, dass man dem anderen ins Fleisch schneidet. Und so wollte ich damit auch euch oder den zukünftigen Lesern dieses Werks, wenn es mal fertiggestellt wird, ins Fleisch schneiden einfach und sagen, ja, wir alle sind so liebesbedürftig und du sehnst dich doch auch eigentlich danach, nach der Liebesdiktatur. Ist es nicht so, liebe Hörerin oder lieber Hörer? Du bist doch auch so, dass du dir sagst, ja, eigentlich wäre es schon schön, sich zu reiben, sich zusammenzuschließen, zusammenzutun und diese schönen Menschen, die man da immer sieht im Alltag, aber eigentlich strebt man dann doch nicht nach dem Glück, wie Robert Pfaller so gekonnt darlegt. Eigentlich strebt man dann eher nach dem Unglück und denkt sich, das ist das Altbewährte, daran halte ich fest, das ist mein Unglück und darauf habe ich ein Recht. Und da brauchst du einfach den Staat, den Liebesstaat. Und ja, liebe Hörer, ist es so oder ist es nicht so, dass ihr euch auch danach sehnt? Und einfach sagt, wow, das ist mir alles zu viel mit der Liebe. Und ich, bei mir ist es jedenfalls so, das drücke ich hier nur aus, obwohl ich da so glücklich bin eigentlich mit meiner Freundin. Eigentlich auch, wenn jetzt wieder eine kleinere, schwierige Phase ist, aber das ist ja normal, wie ich in Folge 105 nämlich sagte. Ich weiß noch nicht mal, ob diese periodischen Kränkungen nur ein Merkmal bestimmter Liebesbeziehungen oder aller Liebesbeziehungen sind. Wie auch immer. Für mich gehört der Schmerz jedenfalls zur Liebe dazu, ganz klar, weil die Liebe ist ja so diese Sehnsucht nach dem Dunklen, was man nicht hat, was man sich vorstellt, was der andere für einen Schatz für einen sein könnte. Und es ist aber am Anfang erstmal dieser Schmerz zu spüren. Der andere ist fern von mir und ich weiß nicht, wie fühlt der sich, könnte der sich zu mir hingezogen fühlen und wie könnte ich den erobern. Und es scheint nicht greifbar, nicht machbar, nicht denkbar. Und da ist dieser Schmerz und dieser Schmerz tut aber auch so gut, der ist eben auch Teil der Liebe. Und das sind aber jetzt die liebestheoretischen Erwägungen. Das fällt wiederum auf die Seite der Theorie, auch mein ganzer Sexkommunismus und so weiter. Aber ja, trotzdem kommen wir heute, lassen wir uns heute fremd bestimmen, fremd beherrschen von anderen fremden Texten nämlich. Und was ich hier erstmal vorlesen will, aber dann werden wir auch noch ausführlicher hier vorlesen, ist etwas über den Kolonialismus und so weiter. Das ist ja auch nichts per se Schlechtes, dass die Deutschen da die Straßen in Namibia bauen und so, ist ja auch was dran. Und wie es hier im Text heißt, hat sich auch Marx für die Kolonialherrschaft der Engländer in Indien ausgesprochen. Natürlich nicht in dem Sinne, dass man sagt, die sollen dafür immer herrschen, nur dass man sagt, ja, entweder herrscht der eine oder der andere und dass die alten Stammesstrukturen da herrschen, das ist vielleicht nicht so gut und dann ist dem wirklich vorzusehen, dass die Briten da herrschen und da auch einen Teil entwickeln. Auch wenn sie diese Gebiete dann auspressen und für ihre Ökonomie nur so als Stützrad brauchen oder als Rohstoffgenerator, aber irgendwie trotzdem auch eine Verwaltung etablieren und so weiter. Ja, da ist was dran und ja, nur wäre es dann halt irgendwann mal an der Zeit gewesen, sich davon zu befreien. Nur das machen diese Länder nicht, sondern sie sind wirklich weiterhin kolonialisiert. Heute nicht materiell, sondern geistig, aber das ist noch viel wirksamer durch die gute liberale Demokratie. Wie ich schon sagte in den 100er Folgen, 103 oder so, die Demokratie ist ein Jux, das ist ein Herrschaftsinstrument, um diese Länder, gerade wie Indien oder in Südamerika, um die an der kurzen Leine zu halten, um denen zu sagen, ihr dürft nicht aufbegehren, es ist alles klar. Und die glauben das dann einfach, die Inder, und denken sich, ja, der weiße Westen, der hat es doch immer so gut gemacht, ne, damals mit dem Kolonialismus. Deshalb vielleicht, das war noch besser, das war noch moralischer damals, was die Engländer gemacht haben, diese Frage, die ich mal stellte. Ja, also so schlimm war es doch nie mit dem Westen, was wir da bekommen haben, ne, denken sich die und sagen dann, wenn da was nicht stimmen würde mit dieser Demokratie, dann würde uns der Westen das doch sagen. Ist es nicht so, Wolfgang? Würdest du das denen sagen oder würdest du das denen nicht sagen? Das ist einfach nur die Frage. Und liebe Grüße auch an Wolfgang hier, den ich nicht hart angehen will, sondern das hatte ich ja gemacht und das hat mir dann auch leid, dachte, ob das Namen hinterlässt und so weiter, wollte mich deshalb auch nochmal persönlich an ihn wenden in einem geschriebenen Text. Aber hier kann ich das nur sagen, dass auch er ja eingeladen ist, da weiterhin teilzunehmen an der epochemachenden Bewegung des Marxismus und wir da nur ein bisschen überprüfen müssen, wer da linientreu und gefestigt in seinem Denken ist, wer das Denken mit der Realität, mit der Praxis draußen in Übereinklang bringt. Und ja, ich finde es auch immer schwierig mit der Praxis, aber ja, was ist die Praxis? Das Reden für den Theoretiker. Aber ja, wenn man die Praxis der Welt, die täglich erfahrbare, nicht in Übereinklang bringt mit den Theorien von Marx, dann wird es schwierig und da müssen auch wiederum diese Säuberungen durchgeführt werden, aber das heißt ja nicht, dass man jemanden entmenschlichen will und so weiter, sondern einfach sagen, wir können dir leider nicht diesen Titel zugestehen, Marxist zu sein oder Mitglied einer kommunistischen Partei. Das ist leider nicht möglich auf dem Stand deiner heutigen Geistesproduktivkräfte. Aber du kannst dich ja weiterentwickeln. Und so lade ich da alle ein. Jetzt aber. Genau, das lese ich hier kurz vor. Seite 136 von Kommunismus für Erwachsene. Das Elend der Herrschaftskritik setzt sich fort im Elend des bloßen Anti-Imperialismus, welcher nichts anderes als eine auf internationale Staatsbeziehungen ausgeweitete Herrschaftskritik ist. Wer herrscht, ist verdammenswert, das hat klar zu sein und gilt auch für Beziehungen unter Staaten. Das ist auch manchmal so witzig eigentlich. Ja, das ist noch witziger als meine eigenen Texte, wo ich mir auch schon, naja, aber wie auch immer. Dass die Unterdrückung, also Beherrschung eines zivilisatorisch rückständigen Landes, eines dschihadistischen Gottesstaats, einer faschistischen Diktatur oder einer als Autonomiegebiet verkleideten Terroristenbande durch ein fortgeschrittenes, sittlicheres, meinetwegen bürgerliches, erst recht sozialistisches Land eine vernünftige und richtige Maßnahme sein kann, interessiert die antiimperialistischen Herrschaftskritiker genauso wenig wie der Umstand, dass die Geschichte reich an Beispielen für eine auch von Linken nur zu begrüßende Fortschrittlichkeit von Fremdherrschaft ist. Klammer, napoleonische Herrschaft in Europa, genau wie hier in Baden-Württemberg, führte auch den napoleonischen Code Zivilgesetze ein. Unterwerfung der Südstaaten, der USA, sowjetische Besatzungszone etc. Wie etwa auch ihr angeblicher Gewährsmann Karl Marx die britische Kolonialherrschaft in Indien lobte und auch der gute Herr Lenin sich für die Unterstützung bürgerlich-demokratischer Befreiungsbewegungen in unterentwickelten Ländern durch die kommunistische Partei aussprach und vorgeblich antikolonialistische Kräfte wie den, Zitat, Pan-Islamismus und ähnliche Strömungen zu bekämpfen, die die Befreiungsbewegung gegen den europäischen und amerikanischen Imperialismus mit einer Stärkung der Positionen der Khane, der Gutsbesitzer, der Mullahs und so weiter verknüpfen wollen. Zitat Ende von Lenin. Was linke Israel-Solidarische wie linke Israel-Kritiker in ihrem Urteil über Lenin selbstverständlich gleichermaßen ignorieren. Nun gut. Klar, bei den Palästinensern, da sind auch die islamischen Kräfte stark mit der Hamas und so weiter. Aber ja, wichtig, was Lenin uns hier sagt, dass also, dass wir da aber nicht ein Bündnis mit denen eingehen sollten, sondern sagen sollten, ja, wenn so ein Land dann beherrscht wird von einem bürgerlichen Land, wie etwa Israel oder wie Indien von England beherrscht wird, dann ist das auch noch ein Fortschritt. Und diese reaktionären Kräfte, die die Herrschaft der Mullahs wieder institutionalisieren wollen, gegen die müssen wir uns dann vielleicht sogar noch verbünden, zusammen mit einem bürgerlichen Staat. Auch wenn das natürlich nicht schön ist, aber das ist irgendwie dann vielleicht doch besser, weil sonst... kommen wir da wieder in diese reaktionären Ideologien und da wissen wir nicht, ob da eine Revolution dann in der Zukunft erfolgreich sein kann oder ob die wirklich dann die Hegemonie erringen und dann einfach so einen Gottesstaat wieder errichten. Kurz nur so eine Fußnote hier. Genau, der gesamte Abschnitt bei Lenin wird hier zitiert in der Fußnote. Das lese ich dann kurz vor. Lenin, ursprünglicher Entwurf der Thesen zur nationalen und kolonialen Frage. Werke, Band 31, Seite 137. Hier zitiert nach marxists.org. Elftens. In Bezug auf die zurückgebliebeneren Staaten und Nationen, in denen feudale oder patriarchalische und patriarchalisch-bäuerliche Verhältnisse überwiegen, muss man insbesondere im Auge behalten. Erstens die Notwendigkeit, dass alle kommunistischen Parteien die bürgerlich-demokratische Befreiungsbewegung in diesen Ländern unterstützen. Die Pflicht zur aktivsten Unterstützung haben in erster Linie die Arbeiter desjenigen Landes, von dem die zurückgebliebene Nation in kolonialer oder finanzieller Hinsicht abhängt. Zweitens die Notwendigkeit, die Geistlichkeit und sonstige reaktionäre und mittelalterliche Elemente zu bekämpfen, die in den zurückgebliebenen Ländern Einfluss haben. Drittens die Notwendigkeit, den Pan-Islamismus und ähnliche Strömungen zu bekämpfen, die die Befreiungsbewegung gegen den europäischen und amerikanischen Imperialismus mit einer Stärkung der Positionen der Khane, der Gutsbesitzer, der Mullahs und so weiter verknüpfen wollen. Genau, Zitat Ende. Und ich finde nur dieses Wort Khan so wundervoll. Weiß nicht mal, was bedeutet, aber ja, es hat einen exotischen orientalischen Anklang. Und ja, da will ich nicht wieder in rassistische Fahrwasser kommen oder wie auch immer. Rassismus, das ist ein heißes Thema heutzutage, aber ich reibe mich einfach gern an diesen kulturellen Differenzen, so wie mit meiner Freundin. Auch wir sind divergierend in unserer kulturellen Herkunft und ja, daran reiben wir uns auch. Und die Khane, das ist ja was Wunderschönes, ein wunderschönes Wort und so weiter und die Kultur dort kann sich ja auch erhalten und transformiert werden in die Neuzeit. Nur ja, solche fundamentalreligiösen Bewegungen können da keinen progressiven Beitrag leisten. Und die Khane, was sind die überhaupt? Aber egal. Die Khane. Ja, und ich glaube, das ist alles logisch. Natürlich ist man Anti-Imperialist als Kommunist, aber eben nicht bloß gegen die mächtigen Staaten, sondern man analysiert es unter einem weitergehenden marxistischen Begriffsvermögen, einem Werkzeugkasten und kann sagen, ja, es kommt darauf an, was die Alternative ist, aber zu vielen Alternativen ist die heutige bürgerliche Demokratie auch noch vorzuziehen. Gegenüber dem Faschismus, wie in Argentinien, man hätte immerhin sagen können, okay, immerhin ist es nicht wie bei Videla damals, okay, oder wie bei uns natürlich immerhin nicht wie mit den Nazis. Das ist richtig und immerhin auch kein Gottesstaat, egal ob christlich, das gibt es ja auch irgendwo in Afrika, jedenfalls solche Gruppen, oder eben islamistisch. Aber ja, da ist dann doch diese Form der Herrschaft, die wir hier im Westen kennen, vorzuziehen. Aber egal, völlig egal, was ich jetzt nämlich machen will, ist ganz klar, dass ganz im Ganzen lesen, dieses Buch, aber weil ich auch so zersprengt und zerflattert bin in meinem zerklüfteten, fragmentierten Bewusstsein, fange ich nicht vorne an, sondern im zweiten Abschnitt und sage, aber trotzdem, ich ziele aufs Ganze, ich gehe aufs Ganze. Ich weiß nicht, ob das ein sinnhaftes Unterfangen sein kann, aber ich habe mir einfach gedacht, als ich nochmal hier reinblätterte die letzten Tage in den zweiten Abschnitt, der auf Seite 68 beginnt, was sehr symbolisch konnotativ ist. Aber ja, dort beginnt er und da habe ich mir einfach dann gedacht, da ist so viel Schönes drin und oh, so viel, was ich dann auch immer wieder verwerten will, in eigenen kurzen Notizen oder Tweets, die ich raussende, wo ich ja nicht plagiieren will, aber es ist einfach zu genial, um es einfach so stehen lassen und nichts damit zu machen. Man muss es weiter wieder verwerten. Und ja, deshalb vielleicht das einfach im Ganzen vorlesen und um daraus auch nochmal neue Schlüsse zu ziehen. Und wie gesagt, die Auseinandersetzung mit diesem Werk ist für mich das Wichtigste. Wichtiger auch noch als Pfarrer. Aber klar, das ist die Frage, auf welche Theorierichtung zielt man? Die mit dem Liebeskommunismus und der Galanterie und Höflichkeit und Wahrnehmung der lustvollen Differenzen, wie ich meinte, wo man einhaken kann, die widerborstig sind und wo man borstig, wo die Borsten einen reiben, was sowohl Schmerzen als auch Lust verschafft. Ja, wie auch immer, ich darf auch nicht so viel wie auch immer sagen. Dies nun liefert eine hervorragende Überleitung zu der Borstigkeit, die auch Marlon Grohn ein ums andere Mal an den Tag legt. Und womit er auch mir weh tut und weh tat. Aber Schmerzen sind nun mal nicht zu vermeiden für einen erwachsenen Menschen. Oh, jetzt ist nur kurz mein Bildschirm ausgegangen, sehe ich hier. Ja, nicht zu vermeiden und nicht abzuschaffen, das Leiden und der Tod und so weiter. Und so dringen wir also ein in den Text, auch wenn es das ein oder andere Mal ein stürmischer Seegang ist, der uns dort erwartet, auf dem offenen Meer des kommunistischen Denkens. Das Elend der Herrschaftskritik. Erstens, fragmentiertes Bewusstsein, der Aufstand gegens Ganze. Das Wahre ist das Ganze. Zitat von Hegel. Okay, kurze Anmerkung hier. Wir alle sind so bedrückt und geschädigt schon. Und deshalb ist es auch normal, dass man so einen hirnlosen Aufstand gegens Ganze wagt und nur noch in Bruchstücken denken will. Und ich bin ja der Erste sowieso. Deshalb auch diese Folge 136, wo ich auch dieses Romanfragment raushaute, auch so wirr und ja, skizzenhaft, aber irgendwie, ja, warum soll ich mich deswegen schämen? Das ist nun mal auch das System, in dem ich lebe und das einen so wehrlos und hirnlos, begriffslos halten will, das will ich nur ausdrücken. Und um da aber rauszukommen, da kann man nicht so einfach nur schön Wetter Texte schreiben, sondern da muss man wirklich Texte schreiben, die ins Fleisch schneiden, so wie Kohn das hier vorlebt. Um klar zu machen, wie sehr man Teil des vollkommen falschen Systems ist, wie sehr man schon sich damit angefreundet hat, von diesem System geschädigt zu werden und diese Schädigung gar nicht mehr als das begreift, sondern als den Ausbund dieser hohen liberalen Werte, die wir hier genießen dürfen und auch noch dankbar ist dafür, für das, was uns hier angetan wird. Nun aber, wie können wir die Leute da aufwecken, diese automatisiert lebenden Subjekte, die immer weiter zum tierischen Dasein und braven Gehorsam gegenüber ihren Gutsbesitzern degenerieren. Die Wirklichkeit ist nicht nur einfach und nicht nur kompliziert. Sie ist sowohl einfach als auch kompliziert. Das ist keine allzu schwierige Erkenntnis, aber eine schwerwiegende. Manche Teile der Wirklichkeit sind so vulgär, wie man sie darstellt, andere so schwer verständlich, wie sie auch schwer verständlich ausgedrückt werden. So wie ein See an einer Stelle tief und an der anderen flach und trotzdem noch derselbe See sein kann. Es ist folgerichtig Blödsinn, die Vorwürfe ernst zu nehmen, man vulgarisiere irgendetwas oder man stelle die Dinge schwieriger dar, als sie sind. Beide Vorwürfe können falsch sein. Wer über Einfaches Reales spricht, stellt es theoretisch einfach dar. Und Schwieriges eben schwierig. Jedenfalls ist es ein Irrtum, die Realität immer als nur kompliziert oder nur einfach zu sehen. Das betrifft auch die Forderung nach Differenzierung. Es gibt sowohl falsche als auch richtige Differenzierungen. Richtige Differenzierungen sind jene, die den Unterscheidungen in der materiellen Wirklichkeit entsprechen. Falsche Differenzierungen sind lediglich ein Hirngespinst des mahnenden Denkers, dem intellektuellen Pendant zum wütenden Bürger, der sich darüber ärgert, dass die schnöde Realität nicht seinen gloriosen Gedanken über sie entspricht. Genau, und das schneidet auch so ins Fleisch, habe ich das Gefühl. Tut auch weh, denn wir alle sind doch so, auch ich, dass ich einfach oft nur denke, meine Gedanken sind so glorios und die Realität da draußen so schnöde. Und ja, wie kann man das zulassen? Das ist ja wirklich... Aber dann denkt man sich halt, naja, daran halte ich jetzt fest, da bin ich ja schon gewohnt und die Schuld kann ich einem anderen, dem System zuschieben. Und ja, ich selber wäre ja so glorios. Und so kommt man aber nicht weiter. Da ändert sich nichts an der materiellen Wirklichkeit, sondern man zementiert damit den Zustand. Das maßgebliche ideologische Programm heute erzeugt Verwirrung, indem es Verkomplizierung und Vereinfachung gleichzeitig anwendet. Wo einfach zu verstehende Verhältnisse klar ausgedrückt werden könnten, wird pathetisch herumdifferenziert, damit die Evidenz von Klassenverhältnissen, also das Wesen der Gesellschaft, nicht offen zutage tritt. Komplizierte Zusammenhänge dagegen, für deren Verständnis eine gewisse theoretische Begriffshöhe erforderlich wäre, kocht man aufs unwesentliche, platte Äußerliche herunter, sodass sie nicht mehr als solche erkennbar sind. Genau, und dann kurzer Einschub, ja, im Äußerlichen, das ist auch wichtig, weil da kann man einhaken, das ist die Sphäre des Sozialen, der Kommunikation, da wo man was hinaussendet, ein Wort preisgibt, eine Silbe nur ausspricht, wie es in Folge 100 am Ende in diesem Lied heißt, und so wird ein neues Kind gezeugt, laut diesem Mythos aus diesem Lied. Three Worn Words von Alt J. Eine Silbe ausspricht. Und das ist das Äußere, da kann man einhaken, da sind diese Borsten und das tut auch ein bisschen weh immer wieder. Die Unsicherheit, was der andere wahrnimmt, versteht und mir wiederum zurückschleudern wird. Aber im Inneren, da ist das Wesen und da muss die Kraft herkommen, um im Äußeren wirksam zu sein. Und es muss eine Dialektik vorherrschen. Wir müssen da zur Synthese kommen. Es ist nicht das eine oder das andere die reine Wahrheit, sondern wenn wir uns so beschränken wollten auf das eine oder andere, würde es schief gehen. Und es kann nur so gehen mit der Kraft aus dem Inneren, der Begriffsbestimmung und so weiter, dem Weltbegriff und dem Kampf im Äußeren, in dem man sich dann stellt. Beide Maßnahmen ergänzen sich innerhalb demokratischer Verhältnisse hervorragend. Und diese Gesellschaft brüstet sich mit beiden, weil sie ihren Pluralismus bezeugen. Pluralismus, das bedeutet, Realität darf bei uns sowohl auf vereinfachende wie auch auf verkomplizierende Weise dargestellt werden, solange sie nur falsch dargestellt wird. Wer das einmal erkannt hat, kann von sich behaupten, weder der generellen Vereinfachung, zum Beispiel in den Massenmedien, noch der generellen Verkomplizierung, zum Beispiel in den Universitäten, auf den Leim gegangen und einem Begriff vom Ganzen gewahr zu sein. Mit dieser Erkenntnis gelangt man nämlich zu einer vollständigen, zusammenhängenden Betrachtung der Phänomene, die jenem Bewusstsein, das ich hier als das Fragmentarische bezeichne, nicht möglich ist. Dieses Bewusstsein, Produkt bürgerlicher Bildung, also objektiver Unbildung, zerfällt in Bilder und in Vorstellungen, das heißt in Fragmente. Nun findet man sich als Kommunist traditionell nicht mit bloßen Bildern der Realität oder mit Vorstellungen und Ressentiments ab. Man hat das Interesse, die Einrichtung des Ganzen zu verändern, Revolution zu machen. Man muss also Zusammenhänge aufzeigen, die belegen, dass jedes angeblich so normale, alltägliche Einzelfänomen ein notwendiges Element des Gesamtzusammenhangs ist, das, wenn man es bloß für sich, also als ein dem Ganzen nicht Angehörendes nimmt, lediglich Fragment bleibt. Die Teile aber sind immer vom Gesamtzusammenhang bestimmt. Der Gesamtzusammenhang einer Gesellschaft etwa besteht aus Arbeitern, Unternehmern, Kultur, Armee, Streiks, Medien, Kirche, Politik, Wirtschaft, Justiz, Gewerkschaften, Parteien, Familien und so weiter. Sie hängen alle miteinander zusammen. Jedes gesellschaftliche Feld hat Wirkung auf andere gesellschaftliche Felder. Das heißt, wenn ein Parameter in einem der Felder wesentliche Änderungen erfährt, werden diese nach und nach auch die anderen Felder und Institutionen betreffen. Im Kapitalismus geschieht dies auf der letztlich alles bestimmenden Basis des Zwangs zur Kapitalvermehrung. Mit einer solchen Herleitung wirkt man schon gegen das fragmentierte Bewusstsein, das natürlich der herrschenden Ideologie entspricht, die das objektive Interesse verfolgt, alles als unzusammenhängend darzustellen, eine Welt von Einzelfänomenen vorzuführen, denen man nur noch positivistisch, also passiv, nichts verändernd gegenübertreten könne. Genau, und ich frage mich immer, was heißt das eigentlich Positivismus? Aber so wie ich es verstehe, in meinem eingeschränkten Verständnis, sage ich mal, ist, man bejaht das Positive, das, was da ist auf der Welt, im Popperschen Sinne. Ich glaube, damit hat es, mit ihm hat das auch irgendwie zu tun. Aber wie auch immer, sagt man, ja, die Wissenschaft soll sich darauf konzentrieren, einfach nicht viel herumspinnen, spekulieren, wie Hegel mit seinen philosophischen Spekulationen, nicht abstrakt theoretisieren, sondern sagen, komm, das und das ist da, das ist offensichtlich evident. Und ja, das ist halt irgendwie positiv, also wir nehmen es einfach mal zur Kenntnis. Wir schauen einfach mal, was ist so da, was gilt so. Und ja, damit ist man dann eben passiv. Und diese Herleitung ist also auch so, dass sie da erstmal gegen diesen Partikularismus, gegen diese Einzelfänomene angeht. Und ja, so spüre ich es auf jeden Fall in mir, in meinem Weltbild, wo ich mir jetzt auch viel Gedanken mache über die letzten Monate und Wochen, wie ich so produktiv war und aus mir diese produktive Kraft, die transformierende Kraft der Arbeit und des Schreibens aus mir herausbrechen fühlte, mich dann fragte, ja, so lange Zeit, aber in meinem Leben war ich eher passiv und habe nicht so viel geschrieben, noch nicht mal viel gelesen während meiner Studienzeit. Das war das, was so schade war, dass ich nicht mal was studiert habe, wo man dann wenigstens was Interessantes liest, wie Literatur oder Soziologie, sondern Informatik studiert habe, eben wegen dieser Angst, wie kann ich noch mein Kapital vermehren und so weiter. Aber ja, und dann dachte ich mir eben, in dieser Zeit also, da war mein Bewusstsein auch wirklich so völlig von Einzelbildern durchdrungen. Und ja, ich war immer irgendwie in einem gewissen Sinne herrschaftsskeptisch gegenüber dieser speziellen Form der Herrschaft, des Kapitalismus, aber konnte das nicht in genauere Begriffe bringen. Und in der Tat fühlt man sich dann ja auch ganz wohl, wenn man sagt, man kann die Schuld einfach dem System zuschieben und sagen, oh, da, jetzt bin ich raus und ich halte einfach daran fest, auch wenn es mir schlecht geht, aber der Mensch strebt eben nicht nach dem Glück. Und das ist das Grundproblem des Liberalismus. Der sagt, es ist alles frei, also ist alles gut. Aber genau das ist das Problem, dass alles frei ist. Wenn man nicht gezwungen wird auf die richtige Bahn, dann kommt man sehr schnell auf falsche Bahn, weil man eben dahin kommen will, weil man klein bleiben will, verlieren will und eingehen und seine Talente vielleicht brachliegen lassen will. So wie ich es ja tat, aber immerhin, jetzt bin ich ja zu dieser Entwicklung gekommen, wurde ich hier gezwungen zu begreifen, oder ja, ich denke, der Haupt Die Hauptursache natürlich ist der Podcast, allein dieses Sprechen. Das ist so ein Diskursfaden, der sich immer wieder neu entrollt und wo man gar nichts machen muss. Und das, ja, das transformiert mich einfach grundlegend und mein ganzes Leben. Das kann ich euch auch nur empfehlen, liebe Schäfin, auch vielleicht noch einen Podcast für euch selber zu machen, so wie auch dieser Podcast eigentlich nicht viel von der Interaktion lebt mit den Hörern. Aber ja, so kann ich einfach empfehlen. Und ja, mein Punkt, auf den ich hinaus wollte, damals, also vor 5, 6 Jahren, als ich noch studierte, da war mein Bewusstsein wirklich so von Einzelbildern durchdrungen. Ich dachte, wow, das ist so und das ist hier. Und wie es in diesem China-Covid-Text hieß, was ist mit dieser ganzen Welt? Und ja, dann kommt da irgendwie so ein Selbstekel auf und man denkt sich, ja, ich bin doch der saubere Citoyen. Eigentlich schon, ich bin doch Staatsbürger und dieser Staat spricht mich so an und ich will so sein und will doch auch nicht aus der Reihe tanzen. Aber dann ist man doch so dreckig und vulgär, wie ist das alles zusammenzubringen? Ich bin beschmutzt, muss die Notdurft immer verrichten oder generell die sexuelle Lust bricht täglich über mich herein oder ja, unvorhersehbaren Tag- und Nachtstunden und man weiß nicht, wie soll man damit umgehen. Ich würde doch einfach nur gern dieses sexuelle Verlangen auch befriedigt wissen und alles andere wäre mir auch wirklich egal. Mein Leben in die Hand nehmen oder meine Biografie planen, das sind alles Sachen, die der Citoyen vielleicht machen würde, aber ich bin doch nicht so, merkt man dann. Ich bin doch eigentlich so dieses Einzelbild. Diesen Universalismus gibt es gar nicht, den Begriff des Ganzen. Und mein Punkt ist nur, diese Erotik ist das letzte Überbleibsel des Universalismus. Das ist wirklich noch ein Feld. Wo man vielleicht auch das sozialistische Element spüren kann, dass man mit allen Menschen irgendwie verbunden ist. Auch wenn es in diesem Marktumfeld immer eine ungute Note hat, der Konkurrenz und des Eroberns und Einnehmens, dass man sein Eigentum sichern muss und so weiter. Und trotzdem was sozialistisch. Aber wie auch immer, driften wir hier nicht ab, sondern ich wollte das nur ganz klar ausdrücken. Ja, es ist irgendwie normal, dann so fragmentiert zu sein und so zerstückelt, dass man wirklich nicht mehr auf den Begriff kommt oder sowas einfaches wie Kapitalismus oder Klassenverhältnisse, dass die Herrschaft eine Klassenherrschaft ist. Hierzulande für eine bestimmte Klasse von Menschen, also eine Gruppe, die durch gemeinsame Interessen geeint ist. Und egal, ob sie sich dessen bewusst sind, dass sie dieser Klasse angehören oder nicht, macht dieser Staat und diese ganze Ökonomie, die ganzen eingespielten Gewohnheiten, die wir täglich befolgen, machen das, was dieser Klasse nützt und was ihr das ermöglicht, dass sie täglich so leben kann, ohne ihre Arbeitskraft weiterzuverkaufen, weil sie ihr Kapital hat. Und die Klasse der Proletarier, die Arbeitskraft verkaufen müssen, die sind da eher übel dran in diesem System, aber die akzeptieren es einfach so. Die fühlen sich selbst so eklig und sagen sich, wow, ja, nee. Genau. Und das ist ganz einfach irgendwie, aber ich finde es so beeindruckend, die Metapher vom Anfang des Textes, dass der See ja auch an manchen Stellen tief und flach ist und trotzdem ein See und so ist auch die Realität. Es ist ganz vulgär an manchen Stellen, wirklich wie mit dieser Klassenherrschaft, was Vulgäres ist, nicht vorstellbar, dass wir hier betonen, es herrscht Demokratie und jeder darf mitbestimmen. Aber eigentlich ist diese ganz brachiale Klassengesellschaft und Proletarier, der kann noch nicht mal so wie ich, obwohl ich auch so fragmentiert und so ängstlich immer war in meinem Leben, aber noch nicht mal wie ich kann der dann sich durch meine Position der elterlichen Unterstützung dann erlauben, auch mal länger reisen zu gehen in den Semesterferien oder nach Abschluss des Studiums und da einfach was zu erfahren von der Welt, vielleicht sich ein bisschen zu ändern, neue Sprachen zu lernen und einfach, ja, der wirklich Proletarier, der dann einfach nur arbeiten muss und dann Tag für Tag, ja, der hat dann auch gar nicht diese geistigen Bildungsmöglichkeiten, kann sich noch nicht mal darüber klar werden, was für eine Klassenherrschaft das ist, so wie ich dann irgendwann durch Zufall oder Glück darauf stieß, auf diese kommunistischen Theoretiker und Grüppchen im Internet. Und so sind wir also grundlegend in der Dunkelheit, im Unwissen gehalten, dass unser Bewusstsein ist aufklärungsfeindlich, wie es später im Text heißt. So ist das Bewusstsein im Kapitalismus. Und das ist die ganz vulgäre Form der Herrschaft hierzulande, dass wir so schwach gemacht werden, auch vor allem durch die Bildung, Erziehung und Jugend. Und dass wir dann, ja, dass wir luschig werden, wie es dann später heißt. Und das sorgt dafür, dass die Gesellschaft hervorragend weiterlaufen kann, weil wir alle solche Luschen sind. Genau. Und das ist also so eine vulgäre Art von Herrschaft eigentlich, die hier besteht. Aber und das Ganze wird aber einfach so abgenickt und solche Theoretiker wie Stefan und Wolfgang fühlen sich davon grundlegend gepampert, grundlegend geschützt und geerdet und sagen, wow, Demokratie, das ist hierzulande verwirklicht und darauf einigen wir uns. Aber ja, und den großen Konsens unterschreiben sie natürlich auch wie No Agenda, wie ich da sagte, No Agenda signs off on it. Ja, mit dem Kapitalismus. Und ja, auch wenn sie vielleicht ein bisschen gewundener sind dann als No Agenda, weil die kulturelle Situation hier anders ist in Deutschland. Egal, sind sie doch, aber ja, das ist ja egal, ich will hier ja nicht zurückfallen in dieser Kritik. Das ist doch genau das Problem, dass man immer nur die Herrschaft kritisiert und so auch die Herrschaft dieser anderen Podcasts. In meinem Kopf setzt sich diese Herrschaft natürlich fort. Nach dem Hören wird man ja auch beherrscht durch die Gedanken der anderen. Nun, aber lesen wir hier bitte noch kurz weiter, aber auch nicht zu lang jetzt. Weiter auf Seite 70. Wenn Hegel zutreffend feststellt, dass das Wahre das Ganze ist, bedeutet er damit, dass einzig und allein das Hauptaugenmerk auf das Ganze, auf die Gesamtheit einer Sache gerecht wird, nicht der Blick aufs Halbe oder einzelne Teile. Als antiromantischer Arbeiter am Begriff lag ihm daran, der Partikularisierung und Fragmentierung entgegenzutreten und sie mittels dialektischer Philosophie zu bekämpfen, im Denken wie im Materiellen. Dieses ehrbare Werk der wissenschaftlichen Philosophie führten die Klassiker des Marxismus fort, bis in der Mitte des letzten Jahrhunderts der Zivilisationskritiker Theodor Adorno aufkreuzte und die Hegelsche Wahrheit programmatisch in die linksromantische Verdummungsformel »Das Ganze ist das Unwahre« umwandelte. Als wahr galt den westdeutschen Intellektuellen von nun an nur noch das Unganze Fragmentarische. Scharen von hilflosen Jugendlichen wurden gegen das Denken des Ganzen, Klammer Hans-Heinz Holz, also die einzige zur Revolution führende Rettung, aufgehetzt. So wurden dann nach und nach die wirklichen Revolutionäre, Lenin, Stalin, Mao, Castro, in Konterrevolutionäre umgelogen, während man bürgerliche Cretons, Punks und Halbfaschisten wie Bukowski, Biermann, Beckett, Bakunin, William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Rudi Dutschke, Johannes Agnoli und so weiter zu neuen Helden einer linken Emanzipation machte, die mit Kommunismus selbstverständlich nichts mehr zu tun hatte. Damit wurde die alte, wirklichkeitsfeindliche Parallelwelt der Romantik des 19. Jahrhunderts samt ihrer ideologischen Urteile wieder restauriert. Das partikularistische Elend namens Kritik nahm seinen Lauf. Hegel wusste, dass das zentrale Moment der Wirklichkeit der Entwicklungsprozess, das Werden des Unfertigen zum Fertigen, Geschichte zum Beispiel, ist. Das Zitat: Das Wahre ist das Ganze, das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, dass es wesentlich Resultat, dass es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist. Und hierin eben besteht seine Natur, wirkliches Subjekt oder sich selbst werden zu sein. Zum Ganzen dazu zählen, um historisch konkret zu werden, etwa auch die Vorgänge um den Nichtangriffsvertrag zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion, von Faschisten wie Liberalen wie deren linken Wurmfortsätzen in Hitler-Stalin-Pakt umgelogen, sonst auch als Molotow-Ribbentrop-Pakt bekannt. Dieser Vertrag war Element eines Ganzen, also Teil einer Gesamtpolitik. Der Ausgang der Geschichte hat gezeigt, welchen Sinn er hatte. Der sich im Übrigen auch ergeben hätte, wäre er von den Moskauer Urhebern in dieser Form nicht beabsichtigt gewesen. Dem Weltgeist ist es ziemlich egal, was einzelne Akteure so für An- und Absichten haben. Das aber, diese Hauptsache, wird von den zum Beispiel bolschewismuskritischen Vertretern des fragmentierten Bewusstseins verschwiegen. Sie sehen nur die Momentaufnahme zweier sich verbündender totalitärer Diktatoren. Also den zeitlich stillgestellten Einzelmoment, ignorieren geflissentlich die Wirkung, das Ganze also das Werden, die Entwicklung, den Gesamtzusammenhang. Gut, und das passt ja auch zu dem, was ich in der englischen Folge vorlas. Nur kurz hierzu, weiß ich nicht, was der Verfasser hier meint oder einzuwenden hat gegen die Bezeichnung als Hitler-Stalin-Pakt. Stalin war da, glaube ich, sogar gegenwärtig bei der Unterzeichnung, aber Hitler nicht. Gut, es wurde dann natürlich wahrscheinlich von den Außenministern im Molotow und Ribbentrop ausverhandelt. Ja, die Bezeichnung scheint mir jetzt nicht so entscheidend, ob man das Stalin-Hitler-Pakt nennt oder nicht, aber vielleicht sollte man es nicht so nennen, um nicht dem Vorschub zu lassen, dieser Denkrichtung, Ansicht, Stalin sei eben auch dieser ganz große Diktator, der alles überblickt und überwacht und ja, er ist der so allmächtig ist. Genau, aber blättern wir hier bitte nur kurz vor. Hier ist nun die Rede, das hat vielleicht auch einen Bezug zu Adorno, den ich aber nicht näher kenne. Aber ja, es ist wohl diese Theorierichtung, die davon spricht, dass eine Herrschaft von Menschen über Menschen bestünde. Und das große Problem sei, was so im Argen liegt. Aber das stimmt eben natürlich nicht, denn ein Mensch kann ja sterben oder ersetzt werden, ein Politiker ausgetauscht werden, ein Kapitalist stirbt, dann geht das Erbe an seinen Sohn und der verwaltet das weiter. Also das System läuft ja ganz normal weiter. Es ist nicht, sind nicht die Menschen, die das beherrschen. Es kann sogar mal jemand ins Gefängnis geworfen werden. Ab und zu kann sich ein Kapitalist dann doch nicht retten, trotz der Justiz, die ihn eigentlich retten sollte, das ist ja ihr Auftrag, aber wie Uli Hoeneß dann zum Beispiel, muss doch mal ins Gefängnis. Ja, aus irgendwelchen Sondergründen, warum auch immer. Ist ja nicht mehr Herr der Lage geblieben, konnte nicht mehr die Gerichte lenken und die öffentliche Meinung und wie auch immer. Und es ist also nicht eine Herrschaft von Menschen über Menschen, sondern der Richter exekutiert ja nur das Gesetz. Der Hoeneß in den Knast schickt, herrscht ja auch nicht in dem Sinne über ihn, sondern das Gesetz herrscht über ihn. Aber es sind eben auch nicht die Parlamentarier, die diese Gesetze beschließen. Sie sind ja auch austauschbar. Also es ist ein abstraktes System und es funktioniert einfach so weiter. Und klar ist das ein bösartiges System, ein Tumor, der nicht so bösartig ist wie der Faschismus, den wir aber trotzdem beseitigen und durch einen es einfach besser machen müssen. Und das ist also Quatsch mit dieser Herrschaft von Menschen über Menschen. Aber was Grund dann hierzu schreibt, das finde ich so genial. Und deshalb lese ich hier nur kurz rein auf Seite 130. Es ist also, um das festzuhalten, schlechterdings Humbug, vom modernen Kapitalismus des Westens als einer herkömmlichen Herrschaft von Menschen über Menschen zu sprechen, was die Emanzipativen und Herrschaftskritiker nicht daran hindert, sich weiterhin eine solche herbeizuhalluzinieren, um bequem gegen Windmühlen und Strohmänner kämpfen zu können, statt den wirklichen Klassenkampf aufzunehmen. Es handelt sich dabei um eine in äußerste Vereinfachung gebrachte Vorstellung, welche integraler Teil des anarchistischen Ressentiments ist, das in seiner zur Weltanschauung erhobenen kleinbürgerlichen Verzweiflung nicht einsehen will, dass es der Trick moderner bürgerlicher Gesellschaften ist, ihre Legitimation durch Gesetze und Institutionen abzusichern und dazu der Herrschaft einzelner Menschen über andere einzelne Menschen nicht mehr bedarf. Dieses Zeitalter, das mag für die Herrschaftskritiker jetzt überraschend kommen, ist seit einigen Jahrhunderten vorüber. Herrschaft von Menschen über Menschen wäre in der modernen bürgerlichen Gesellschaft viel zu ineffektiv. Das könnten auch die Kommunisten langsam mal vernommen haben, statt weiterhin eine Gesellschaft zu kritisieren, die gar nicht mehr existiert. Genau, Kommunisten werden hier also immer wieder diese inkonsequenten Kommunisten, sich selbst für kommunistisch haltenden, linksradikalen, ja, irgendwie nach links abweichenden oder Marxologen, wie es auch schön heißt, die Marx-Exegese betreiben. Die werden hier eben immer wieder subsumiert mit diesem Begriff Kommunisten mit C geschrieben. Das verweist auf die Pariser Kommune von 1871, weil das ist irgendwie so dieses reine kommunistische Projekt, auch wenn es nur für ein paar Wochen bestand und so. Aber irgendwie denkt man da, das war doch unschuldig und ja, dann wurde es halt blutig niedergeschlagen, ne, wieder von diesem bürgerlichen Staat. Und ach ja, aber alles Schöne ist zu gut, um wirklich zu existieren. Aber ja, deshalb bekennt man sich vielleicht eher dazu als zur Sowjetunion. Aber trotzdem ist diese Pariser Kommune ja sehr wichtig, auch für Lenin, der sich darauf bezogen hat. Der meinte, das ist hier was Revolutionäres, was wir vorliegen haben 1917 im Sommer, also nach der Februarrevolution, sagte er, das ist mit der Sowjetmacht hier der erste Staat, die erste Herrschaft, die von der Natur der Pariser Kommune ist und die sich wirklich auf die Massen des Volkes stützt und nicht auf eine hergebrachte, tradierte Form. Klar, beim Zar, da ist es eine Herrschaft des einen Menschen über andere. Genau, und das ist wirklich revolutionär, sagt Lenin. Was hier passiert ist, das ist, was hier in Russland passiert ist, das ist also seit der Pariser Kommune nicht passiert auf der Welt. Und damit hat er die historische Situation ja sehr gut erkannt. Anders als die heutigen Kommunisten, die sich dann die Pariser Kommune als das schöne, reine Projekt vorstellen und die Sowjetunion, die passt ihnen irgendwie nicht in Kram, die war dann zu mächtig, wie auch immer. Nun, die Stabilität des heutigen Klassenherrschaftssystems beruht auf der kontinuierlich vermittelten Empfehlung, der Einzelne möge eine Herrschaft in sich selbst, eine Herrschaft über sich, eine Selbstbeherrschung einrichten. Dem Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft wird von klein auf nahegelegt, den Strukturen und Gesetzen, den Regeln der Institutionen und der Moral tunlichst nachzukommen, um sich keine Steine in den Lebensweg zu legen. Andernfalls werden automatische Sanktionsportionen durch soziale Umfeld in Gang gesetzt. Da braucht es dann keinen anderen Einzelnen mehr, der über einen herrscht. Der multitaskende Mensch macht das alles selbst. Es ist jetzt also nicht der Polizist mit dem Knüppel, der mir meine Freiheit streitig macht oder irgendein Provinzpolitiker, der mich erst beherrschen müsste. Ich bin schon von Geburt an sozusagen mein eigener Unterdrücker. Die Menschen heute müssen längst nicht mehr im klassischen Sinne beherrscht werden. Sie sind besiegt. Exakt. Und so auch ich, da erinnere ich mich nur wieder an diese Zeit im Studium und dann 2018, als ich auf Reisen gehen wollte und dann aber auch so träge war, irgendwie nicht loskam, mein Arsch nicht an die Wand bekam und irgendwie noch daheim hockte. Ja, und irgendwann machte ich mich dann auf den Weg nach Brasilien. Aber das war halt auch so eine träge Zeit, wo ich wirklich auch dieses Gefühl hatte, ich bin besiegt. Also ja, Sanktionen durch soziale Umfeld. Und meine Eltern sagen natürlich, was machst du, warum arbeitest du nicht direkt los? Das geht ja wohl nicht. Und dann sage ich, nee, bin aber trotzig und irgendwie, obwohl ich dann ja auch diese Freiheit durch dieses Kapital habe von meinen Eltern auch und sie nicht in dem Sinne über mich herrschen, dass sie mir das ganz verbieten würden, dann ein Jahr erstmal reisen zu gehen. Aber trotzdem ist man irgendwie innerlich besiegt und will sich dann auch noch weiter besiegen und sagt sich, wow, das ist alles so mies und ich bin wohl das Problem und so. Ja, das möchte ich hier nur offenlegen, dass diese Reise damals war was Schönes, aber da konnte ich lange nicht das Potenzial ausschöpfen, was da drin gelegen wäre, sondern war auch ein bisschen vagabundierend einfach unterwegs durch Südamerika, durch viele Länder, Brasilien, Chile, Peru, Mexiko und zum Schluss USA. Das war so eine weite Reise, aber und es ist auch gut, viele Länder zu sehen, aber irgendwie halt, ja, die grundsätzliche, man ist so verloren und einfach in die Welt geworfen und weiß nicht, was ist meine Existenz in dieser bürgerlichen Gesellschaft daheim und Aber an so vielen Ecken der Welt sieht es noch schlimmer aus. Also muss ich das doch einfach schlucken und diese Herrschaft akzeptieren oder was soll ich sonst machen? Und nun gut, damit kommen wir hier nur noch zu einigen kleineren Notizen von mir. Erstmal, die Ukraine ist auch Europa, das will ich hier nur noch mal festhalten. Das ist Europa und jeder Ukrainer ist ein Europäer oder Europäerin, weil mir das jetzt schon zweimal aufgefallen ist. Einmal bei einer Kollegin in der Arbeit aus der Ukraine und das andere Mal hier beim Mitbewohner, dass die sich irgendwie nicht als Europäer sehen, sondern hierher kommen und sagen, das ist mein erstes Mal in Europa. Wow. Und ja, das ist dieses EU-kolonialistische Begriffsregime. Das sagt, wir sind hier Europa, wir sind die Europäer und das sind die guten weißen Werte. Und ja, ich finde es komisch, dass man nicht merkt, wie rassistisch, wie kolonialistisch das wirklich ist, das so, sich so zu bezeichnen, das sind unsere europäischen Werte und so weiter, weil Moskau, Kiew sind ja auch Teil von Europa. Und die dann so auszugrenzen und zu sagen, das schneiden wir irgendwie ab, das ist nicht Teil unserer kognitiven Landkarte. Aber okay, und so will ich das sagen, jeder linksliberale, woke Mensch hierzulande, der sich dann als Europäer bezeichnet und sagt, ich fühle mich nicht als Deutscher, sondern als Europäer, der ist genauso Teil dieses neokolonialistischen Begriffsregimes und das die andere Seite der Medaille, diese Ukraine, die dann sagen, wir sind keine Europäer. Also das solltet ihr euch einfach klar sein. Mit diesem EU-Europa sich zu identifizieren, das darf überhaupt keine Option sein für einen Linken. Das ist wirklich das Allerletzte. Und ja, ihr seid dann halt die andere Seite dieser Ukrainer, die dann sagen, wir sind irgendwie nicht Europa, also noch nicht mal der Kontinent, auf dem sie leben, selbst das haben wir ihnen weggenommen, irgendwie durch diesen Kolonialismus, die Rohstoffe früher klar, aber jetzt nehmen wir ihnen ideell alles weg, alle eigenen Ideen, selbst noch den Namen des Kontinents, auf dem sie leben. Nun gut, das wollte ich hier nur kurz anbringen. Weil es mich dann einfach wütend macht, das zu sehen. Also ja, diese Menschen, denen geht es materiell schlechter, aber immerhin das zu sagen, wir sind doch auch Teil von Europa und Europa ist ja auch ein schöner Kontinent, hat eine reichhaltige Geschichte, auch in der Ukraine, die hat ja dazu beigetragen, vor allem in dieser Sowjetzeit, die Geschichte des Sozialismus zu schreiben. Und also ja, aber also irgendwie, nee, das macht mich dann wütend. Und zur Frage der Herrschaft. Lesen wir uns doch kurz was von Stalin durch. Ja, ich bin auch fragmenthaft in meinen Lektüren. Und ja, aber was soll ich da machen? Das kann ich jetzt nicht ändern. Ich habe hier irgendwie mal in Stalin reingeblättert, seine Werke mir teilweise erworben. Das hier ist Band 10 von Stalins Werken. Herausgeben vom Marx-Engels-Institut. Und hier lese ich mal auf Seite 88 was vor. Josif Vissarionowitsch Stalin. Unterredung mit der ersten amerikanischen Arbeiterdelegation. Da kam also eine Delegation aus den USA und stellte ihm da Fragen. Die erste Frage überspringe ich mal. Kommen wir hier zur zweiten Frage. Zweite Frage. Kann man sagen, dass die kommunistische Partei die Regierung kontrolliert? Antwort: Alles hängt davon ab, was man unter Kontrolle versteht. In den kapitalistischen Ländern hat man von Kontrolle eine etwas eigenartige Auffassung. Ich weiß, dass eine ganze Reihe von kapitalistischen Regierungen trotz des Bestehens von in Anführungszeichen demokratischen Parlamenten durch die Großbanken kontrolliert wird. Die Parlamente versichern, dass sie es sind, die die Regierung kontrollieren. In Wirklichkeit aber ist es so, dass die großen Finanzkonsortien die Zusammensetzung der Regierungen im Voraus bestimmen und ihre Handlungen kontrollieren. Wer wüsste nicht, dass in keiner einzigen kapitalistischen Großmacht ein Kabinett gegen den Willen der großen Finanzmagnaten gebildet werden kann? Sie brauchen nur einen finanziellen Druck auszuüben und die Minister purzeln von ihren Sesseln wie die Puppen. Das ist die wirkliche Kontrolle, die Kontrolle der Banken über die Regierungen im Gegensatz zu der vermeintlichen Kontrolle durch die Parlamente. Wenn von einer solchen Kontrolle die Rede ist, so muss ich erklären, dass eine Kontrolle der Regierung durch die Geldsäcke bei uns undenkbar und ganz ausgeschlossen ist. Schon allein deswegen, weil die Banken bei uns seit langem nationalisiert, die Geldsäcke aber aus der UdSSR hinausgeworfen worden sind. Vielleicht wollte die Delegation nicht nach der Kontrolle, sondern nach der Leitung der Regierung durch die Partei fragen. Wenn die Delegation danach fragen wollte, so antworte ich darauf: Ja, die Partei leitet bei uns die Regierung. Diese Leitung ist aber deswegen möglich, weil die Partei bei uns das Vertrauen der Mehrheit der Arbeiter und der Werktätigen überhaupt genießt und deshalb das Recht hat, die Organe der Regierung im Namen dieser Mehrheit zu leiten. Ja, kurze Einschränkung, ich finde es faszinierend, vor allem auch dieses Setting, diese Unterredung, das ist ja auch wichtig und schön, dass das damals noch gab. Heute natürlich werden da die Mauern hochgezogen, das gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr, aber dass da eine Arbeiterdelegation kommt und sagt, und sich einfach anschaut, wie das funktioniert und dann eine Unterredung mit Stalin, der ihnen das erklärt und ja, einfach aus anderen kulturellen, historischen Entwicklungsgeschichten dann erklärt, was hier die Regierung macht und so weiter. Und das ist ja wirklich faszinierend und die Arbeiter dadurch vielleicht bilden kann, dass sie auch mal die Revolution bei sich daheim in Angriff nehmen. Und ja, ich finde diesen Text einfach ganz hervorragend. Weiter. Worin kommt die Leitung der Regierung? Und übrigens diese Frage, das Vertrauen der Mehrheit der Arbeiter, ja, wie kann man das wissen, dass die dem Vertrauen, dazu nimmt Stalin dann auf die dritte Frage hin Stellung, aber grundsätzlich ist ja sowas von lächerlich zu glauben, wie hierzulande, ja, weil die das demokratisch ihr Wahlkreuz gemacht haben und so weiter, ne, und dann, ja, im Parlament, also egal, selbst wenn das Parlament so souverän wäre und nicht die Banken das kontrollieren würden, selbst dann könnte man die Wähler ja dadurch kontrollieren, durch die Medien, die kapitalistischen, und die machen einfach ihr Kreuz. Oder die Kämpfe, die Diskurse, die Begriffe sind schon so gesetzt, dass da halt um irgendwas gerungen wird, was aber völlig Banane ist. Also ja, wenn man das als Demokratie, als Herrschaft begreift, bei der das Vertrauen der Mehrheit gegeben ist, dann kann man sagen, ja, in gewisser Weise ist das so, aber genau das ist das Perfide daran, dass die Leute so geknechtet sind, dass sie dem selbst noch zustimmen, ihrer eigenen Unterdrückung, ihrer eigenen Unterdrücker werden. Und das ist so entmenschlichender als zum Beispiel in der Sowjetunion, in der sozialistischen Regierungsform. Und dann einfach sagt, ja, das ist die Partei und die herrscht hier, die nimmt auch Einfluss auf die Regierung. Und da lassen wir uns nicht so leicht reinreden. Und ja, das ist einfach Fakt und das kann jeder zur Kenntnis nehmen. Und wir wollen aber auch eine Verbesserung für die Arbeiter. Wir setzen uns da objektive Kriterien und Maßstäbe und haben ja auch Arbeiterräte und beziehen da die Stimme des Volkes in anderen Umfang, anderen durch andere Methoden mit ein. Nun aber weiter im Text. Worin kommt die Leitung der Regierung durch die Arbeiterpartei der UdSSR, durch die Kommunistische Partei der UdSSR zum Ausdruck? Das ist jetzt eine Frage, die Stalin sich aber selbst stellt, denke ich. Vor allem darin, dass die Kommunistische Partei bestrebt ist, mittels der Sowjets und der Sowjetkongresse die wichtigsten Posten der Staatsarbeit in unserem Lande mit ihren Kandidaten, mit ihren besten, der Sache des Proletariats ergebenen Funktionären zu besetzen, die bereit sind, dem Proletariat mit Leib und Seele zu dienen. Und das gelingt ihr in den allermeisten Fällen, weil die Arbeiter und Bauern Vertrauen zur Partei haben. Es ist kein Zufall, dass die Organe der Staatsmacht bei uns von Kommunisten geleitet werden, dass sie, die Leiter dieser Organe, gewaltige Autorität im Lande besitzen. Zweitens darin, dass die Partei die Arbeit der Verwaltungsorgane, die Arbeit der Organe der Staatsmacht prüft, Fehler und Mängel, ohne die es nicht abgeht, abstellt, ihnen hilft, die Beschlüsse der Regierung durchzuführen und sich bemüht, ihnen die Unterstützung der Massen zu sichern, wobei von ihnen kein einziger wichtiger Beschluss ohne entsprechende Weisung der Partei gefasst wird. Drittens darin, dass bei der Ausarbeitung des Arbeitsplans dieser oder jener Organe der Staatsmacht, sei es auf dem Gebiet der Industrie und der Landwirtschaft oder sei es auf dem Gebiet des Handels und des kulturellen Aufbaus, die Partei allgemeine Richtlinien gibt, die den Charakter und die Richtung der Arbeit dieser Organe während der Geltungsdauer der Pläne bestimmen. Die bürgerliche Presse bringt gewöhnlich ihre Verwunderung über eine solche Einmischung der Partei in die Staatsgeschäfte zum Ausdruck. Aber diese Verwunderung ist durch und durch geheuchelt. Es ist bekannt, dass in den kapitalistischen Ländern die bürgerlichen Parteien sich genauso in die Staatsgeschäfte einmischen und die Regierungen leiten, wobei dort die Leitung in den Händen eines engen Kreises von Personen konzentriert ist, die auf die eine oder die andere Weise mit den Großbanken verbunden sind und sich infolgedessen bemühen, ihre Rolle vor der Bevölkerung zu verheimlichen. Wer wüsste nicht, dass in jeder bürgerlichen Partei in England oder in anderen kapitalistischen Ländern ein Geheimkabinett aus einem engen Kreis von Personen besteht, die die Führung in ihren Händen konzentrieren? Denken Sie nur an die bekannte Rede Lloyd Georges über das Schattenkabinett der liberalen Partei. Der Unterschied zwischen dem Lande der Sowjets und den kapitalistischen Ländern besteht in dieser Hinsicht darin, a. dass in den Ländern des Kapitalismus die bürgerlichen Parteien den Staat leiten im Interesse der Bourgeoisie und gegen das Proletariat, während die kommunistische Partei in der UdSSR den Staat leitet im Interesse des Proletariats und gegen die Bourgeoisie, b. dass die bürgerlichen Parteien ihre führende Rolle vor dem Volke verheimlichen und zu verdächtigen Geheimkabinetten Zuflucht nehmen, während die kommunistische Partei in der UdSSR keinerlei Geheimkabinette braucht, die Politik und die Praxis der Geheimkabinette brandmarkt und vor dem ganzen Lande offen erklärt, dass sie die Verantwortung für die Leitung des Staates auf sich nimmt. Ein Delegierter leitet die Partei die Gewerkschaften nach denselben Grundsätzen? Stalin. Im Wesentlichen ja. Formell kann die Partei den Gewerkschaften keine Direktiven erteilen. Aber die Partei erteilt den Kommunisten Direktiven, die in den Gewerkschaften arbeiten. Bekanntlich gibt es in den Gewerkschaften ebenso wie in den Sowjets, den Genossenschaften usw. Fraktionen von Kommunisten. Pflicht dieser kommunistischen Fraktionen ist es, den Organen der Gewerkschaften, der Sowjets, der Genossenschaften usw. durch Überzeugung die Annahme von Beschlüssen zu erwirken, die den Direktiven der Partei entsprechen. Und in den allermeisten Fällen gelingt ihnen das, weil der Einfluss der Partei unter den Massen gewaltig ist und sie bei ihnen großes Vertrauen genießt. Auf diese Weise wird die Einheitlichkeit im Handeln der verschiedensten Organisationen des Proletariats erreicht. Ohne das würden wir ein Durcheinander und Nebeneinander in der Arbeit dieser Organisationen der Arbeiterklasse haben. Ja, dann kann ich hier noch ein bisschen weiterlesen, aber ich bin jetzt schon etwas ermüdet und heute ist auch Sonntag. Da fühle ich mich ja immer so träge und sehne mich eigentlich zurück nach der Arbeit, auch wenn in diesem deutschen Lande natürlich die bürgerlichen Parteien den Staat leiten und ja, das ganze soziale Leben so organisieren im Sinne der Bourgeoisie gegen mich als Proletarier. Aber okay, trotzdem ist irgendwie noch was Schönes dran an der Arbeit. Aber jetzt noch kurz ein Stückchen weiter. Dritte Frage. Da in Russland nur eine Partei legal ist, woher wissen Sie, dass die Massen mit dem Kommunismus sympathisieren? Antwort: Es stimmt, dass es in der UdSSR keine legalen bürgerlichen Parteien gibt, dass hier nur eine Partei legal ist, die Partei der Arbeiter, die Partei der Kommunisten. Haben wir dennoch Mittel und Wege, um uns davon zu überzeugen, dass die Mehrheit der Arbeiter, die Mehrheit der werktätigen Massen mit den Kommunisten sympathisiert? Es handelt sich natürlich um die Arbeiter- und Bauernmassen, nicht um die neue Bourgeoisie, nicht um die Überreste der alten Ausbeuterklassen, die vom Proletariat bereits zerschlagen worden sind. Ja, wir haben die Möglichkeit, wir haben Mittel und Wege, um zu erfahren, ob die Arbeiter- und Bauernmassen mit den Kommunisten sympathisieren oder nicht sympathisieren. Nehmen wir die wichtigsten Momente im Leben unseres Landes und prüfen wir, ob wir berechtigt sind zu behaupten, dass die Massen wirklich mit den Kommunisten sympathisieren. Nehmen wir vor allem einen so wichtigen Moment wie die Periode des Oktoberumsturzes im Jahre 1917, als die Partei der Kommunisten, eben als Partei, die Arbeiter und Bauern offen zum Sturz der Macht der Bourgeoisie aufrief und als sie, diese Partei, die Unterstützung der gewaltigen Mehrheit der Arbeiter, Soldaten und Bauern erlangte. Wie war damals die Situation? An der Macht standen die Sozialrevolutionäre und die Sozialdemokraten, Menschewiki, die mit der Bourgeoisie einen Block bildeten. Der Machtapparat im Zentrum und im Lande befand sich ebenso wie der Kommandoapparat der 12 Millionen Armee in den Händen dieser Parteien, in den Händen der Regierung. Die Partei der Kommunisten war halblegal. Die Bourgeois aller Länder prophezeiten ein unvermeidliches Scheitern der Partei der Bolschewiki. Die Entente stand voll und ganz hinter der Kerensky-Regierung. Entente, also England und Frankreich, glaube ich, dieses Bündnis. Nichtsdestoweniger hörte die Partei der Kommunisten, die Partei der Bolschewiki, nicht auf, das Proletariat zum Sturz dieser Regierung und zur Errichtung der Diktatur des Proletariats aufzurufen. Und was geschah? Die gewaltige Mehrheit der werktätigen Massen im Hinterland und an der Front unterstützte aufs Entschiedenste die Partei der Bolschewiki. Und die Kerensky-Regierung wurde gestürzt. Gestürzt. Die Macht des Proletariats wurde errichtet. Wie konnte es geschehen, dass die Bolschewiki damals den Sieg davontrugen, trotz der feindseligen Prophezeiungen der Bourgeois aller Länder über den Untergang der Partei der Bolschewiki? Beweist dieser Umstand nicht, dass die breiten Massen der Werktätigen mit der Partei der Bolschewiki sympathisieren? Ich glaube, er beweist es. Da haben Sie die erste Prüfung der Autorität und des Einflusses der Partei der Kommunisten unter den breiten Massen der Bevölkerung. Nehmen wir die folgende Periode, die Periode der Intervention, die Periode des Bürgerkriegs, als die englischen Kapitalisten Nordrussland das Gebiet von Archangelsk und Murmansk okkupierten, als die amerikanischen, englischen, japanischen und französischen Kapitalisten Sibirien okkupierten und Koltschak vorschoben, als die französischen und englischen Kapitalisten Schritte zur Okkupation Südrusslands unternahmen und Denikin und Wrangel auf den Schild hoben. Denikin und Wrangel waren also generelle Befehlshaber damals von reaktionären Armeegruppierungen der Weißen, wie sie hießen, die zaristischen, zarentreuen oder sonstiger Gruppierungen, die da eben ja, in diesem Bürgerkrieg extreme Verwüstung und extremes Leid hervorriefen und eben unterstützt, wie Stalin hier ausführt, von den imperialistischen Ländern des Westens. Das war ein Krieg der Entente und der konterrevolutionären Generale Russlands gegen die kommunistische Regierung in Moskau, gegen die Errungenschaften unserer Oktoberrevolution. Das war eine Periode größter Prüfung der Stärke und Festigkeit des Einflusses der Partei der Kommunisten unter den breiten Massen der Arbeiter und Bauern. Und was geschah? Ist es etwa nicht bekannt, dass im Ergebnis des Bürgerkriegs die Okkupanten aus Russland hinausgeworfen, die konterrevolutionären Generale aber durch die Rote Armee vollends geschlagen wurden? Hier zeigte es sich gerade, dass die Geschicke des Krieges letzten Endes nicht durch die Technik entschieden werden. Mit Technik wurden Koltschak und Denikin von den Feinden der UdSSR reichlich versorgt, sondern durch eine richtige Politik, durch die Sympathie und die Unterstützung der Millionenmassen der Bevölkerung. Genau, und dann erklärt Stalin noch weiter, die folgenden Perioden und so weiter und so fort bezeugen die Unterstützung im Lande. Und ja, so ist es richtig, auch wenn man das nie ganz objektiv feststellen kann, was denken diese Leute nun dazu. Aber irgendwie anhand objektiver Kriterien kann man ja doch festmachen. Also ja, die wurden da hinausgeworfen, diese Konterrevolutionäre. Und das Volk hat das unterstützt. Die Leute waren da auch motiviert, weiterzuarbeiten in den Fabriken oder selbst als Soldaten zu kämpfen. Natürlich unter extrem schweren Bedingungen damals, als man so unterentwickelt war, noch 1920. Und ja, es hat aber geklappt. Also was will man denn mehr als so eine Bewährungsprobe, wo wirklich 2 Jahre oder länger Bürgerkrieg ist, wo einfach ja, brutalste Kämpfe stattfinden, brutalstes Blutvergießen und materielle Not, Zerstörung und die Masse der Bevölkerung sagt, aber das ist das Richtige mit den Bolschewiki, auch wenn es irgendwie ein ganz neues Projekt ist und die aus dem Westen und sagen, das ist nicht das Richtige, das muss mit Notwendigkeit scheitern und trotzdem irgendwie gelingt es, diese neue Herrschaft zu etablieren. Mehr will ich dann nicht hinzufügen. Nur noch dieses eine Zitat vielleicht von Malen Grund. Es muss keinen Bürgerkrieg mehr geben im liberalen Lande, aber das ist teuer erkauft. Die Leute haben den Bürgerkrieg jetzt im eigenen Lande. Und so spüre ich es einfach in mir heute und jeden Tag. Und ja, das wollte ich nur noch kurz ausdrücken. Das ist in der Tat sehr teuer erkauft. Aber es ist schön. Immerhin gibt es nicht diese rohe physische Gewalt da draußen. Eben nur die Gewalt in der Konkurrenzwelt, wenn ich morgen wieder rausgehe zur Arbeit. Nun gut, dann ist das damit belastet. Aber nicht nur die Arbeit, auch der Arbeitsweg, auch die Leute, die man da sieht, wir alle sind Teil dieses Systems, sind so großgezogen, innerlich besiegt und so sind wir alle und so auch ich. Stiefle morgen wieder dorthin und empfehle euch das aber auch, liebe Proletarier da draußen, zu arbeiten, sei es nun so in der Lohnarbeit oder auch nur an euren eigenen esoterischen Gedanken, Schriften, Überlegungen. Das ist sehr wertvoll und das kann ich einfach nur ganz, ganz nah euch ans Herz legen und sagen, ja, Ja, und damit sage ich Tschüss und Adios und mach's gut. Das hier war Nummer 147. Die schmerzhafte Folge, nennen wir es ja. Die schmerzhafte.